Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. klinikbethanien.ch.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast. Heute geht es um das Thema, das häufig tabuisiert wird, aber viele betrifft. Blasen als Problemzone von der Frau. Mit Beschwerden wie Inkontinenz, mit Senkungen, Entzündungen. Und darüber wollen wir heute reden mit zwei Experten. Vom Blasenzentrum Zürich, der Dr. Daniele Perugini und der Dr. David Scheiner. Beide Fachärzte für Gynäkologie mit Schwerpunkt Urogynäkologie. Sie praktizieren am Blasenzentrum Zürich. Schön, seid ihr da. Warum fällt so vielen Frauen schwer, über das Thema zu reden?
Weil es auch heute noch eines der grössten Tabuthemen ist. Man traut sich nicht, über das zu reden. Es wird zum Beispiel bei der Inkontinenz wahrscheinlich das Bild von nicht mehr können, Körperflüssigkeiten zu behalten, ist etwas, das ganz tief bei uns Scham bewirkt. Und man sagt ja in Umgangssprache, das ist so ein Seich. Das kommt von irgendwo her, dass ja das Mundart geworden ist für etwas, das eben ganz schlimm ist. Ich glaube, das ist einer der Gründe.
Wie kommt das? Die Inkontinenz, die ihr jetzt angesprochen
habt? Das ist etwas, wo im Prinzip langsam entstehen kann. Und es hat so ein paar Risikofaktoren. Und wir unterscheiden einerseits zwischen so akuten Ereignissen. Da wäre die Geburt, wo der Beckenboden sehr stark belastet wird. Und das andere sind dann chronische Ereignisse. Das heisst, dass über die Jahre, über die Zeit hinweg der Beckenboden ständig belastet wird und die Strukturen, wo der Kontinenzmechanismus aufrechterhalten, einfach nicht mehr ganz so gut funktionieren.
Und dann gibt es auch den Alterungsprozess. Also eben die Geburt ist so eine Zäsur, die du angesprochen hast. Und dann werden wir älter, Muskeln nehmen ab. Und darum ist einfach der die Maximalleistung, die der Beckenboden bringen kann, nimmt ab. Und so manifestiert sich dann langsam eine Beckenbodenschwäche.
Die redet von Beckenbodenschwäche in der Fachsprache.
Ja, das ist so das, was immer wieder gehört wird. Weil eine der Möglichkeiten, um das anzugehen, ist Beckenbodentraining. Dort versucht man, die Beckenbodenschwäche ein bisschen anzugehen. Das hat gute Resultate. Mhm. Aber eben, die Frauen sehen auch immer wieder, dass man dann an Grenzen kommt, weil eben der Beckenboden nicht mehr so ist, wie er war mit 20.
Aber das macht die jungen Jahre nach der Geburt macht das sicher Sinn, aber ab einem gewissen Alter bringt es wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel, oder?
Doch, durchaus. Beckenbodenphysiotherapie, gerade die spezialisierte, ist sehr, sehr sinnvoll. Wir haben das auch angeschaut, unabhängig, ob man jung oder weniger jung ist, unabhängig davon, ob man mehr Reizblasen hat, also im Sinne von ständig müssen auf die Toilette rennen, oder Urin beim Husten unser Lachen verliert, hat Beckenbodenphysiotherapie einen guten Erfolg. Wir haben etwa 60-70% Erfolg oder zumindest eine Besserung nach dieser sogenannten konservativen, also nicht operativen Therapie. Also da haben wir durchaus ein paar Pfeile im Köcher.
Und da muss man aber auch noch sagen, es ist ein Wahnsinnsfortschritt, denke ich, im Vergleich zu unseren Müttern oder Grossmüttern, dass man eben im Wochenbett, das Beckenbodentraining, das ist ein Thema, das da ist. Oder? Mhm. Man macht das Rückbildungsturnen, das kann nicht alles verhindern. Die Leute sagen dann immer, wenn es kommt, ja, ich habe doch das gemacht. Und sagen, ja, aber man kann trotzdem die Beschwerden nicht bekommen. Aber es ist irrsinnig, dass das wenigstens schon mal dort verbreitet ist.
Ein anderes Wort, das mir extrem viel begegnet ist bei den Vorbereitungen, ist die Senkungsproblem. Was versteht ihr da darunter?
Ja, das ist der andere grosse Komplex. Also man weiss heute, also die Senkung entsteht, weil Sachen, Strukturen im Beckenboden reissen. Meistens ist es darum für Gesellschaften mit Frauen, die geboren haben. Man sagt immer, man darf so viele Geburten haben, wie man will, aber auf die erste nicht. Weil dort wird dann etwas überdehnt und kann reissen. Aber meistens ist der Körper so genial, dass die Strukturen kompensieren. Mhm. Also der Körper ist wirklich fantastisch gemacht für das Ereignis von der Geburt. Aber halt doch, wenn wir werden immer älter, dann können sich so schleichend Beschwerden manifestieren, dass plötzlich nachher die Blase sich absenkt, die Gebärmutter sich absenkt, ein Teil vom Darm sich absenkt. Je nachdem, das eine Kompartiment, wir reden da vom Kompartiment, also vorne wäre die Blase ein bisschen mehr und Gebärmutter ein bisschen weniger. Das variiert ein bisschen. Es ist auch noch gemein, dass es nicht immer gleich ist. Die Leute haben dann das Gefühl, spinne ich jetzt? Und wenn man das Gefühl hat, ja, ich fühle meinen Unterleib so schwer oder ich habe ein Fremdkörpergefühl, dann haben auch die Leute nicht gerade irgendein Engramm, das sagt, ah, das ist das, weil man spürt in den Medien, praktisch nichts über das.
Das ist wieder die Tabuisierung.
Totale Tabuisierung, obwohl heute weiss man, Zahlen sagen, jede fünfte Frau wird wegen dem operiert. Mhm. Im Vergleich zu jeder zehnte Frau, die Brustkrebs hat, die auch eine Operation hat. Das ist doppelt so häufig und niemand redet darüber. Und Brustkrebs, da gibt es viel mehr im Bewusstsein der Leute. Und wir haben immer wieder Leute, die dann verschrecken und sagen, die Leute dann an, sagen, ich habe etwas gespürt da unten. Also ist das ein Tumor oder etwas? Weil das auch nicht im Gespräch ist.
Ist das jetzt etwas, das vor allem Frauen betrifft, die gebären, oder ist das ein altes Problem, das auch dann kommen
kann? Ja, es kann auch dann kommen, aber es ist zehnmal häufiger, wenn man geboren hat, im Vergleich zu denen, die nicht geboren haben. Also das Risiko ist also zehnfach erhöht.
Kommt denn die Frau nicht kommen, das untersuchen lassen, oder warum bleibt das so lange verborgen?
Weil es so schleichend kommt. Ich glaube, das ist das Gemeine daran, weil die Organe sind nicht heute ganz im Körper oben dran und rutschen plötzlich oben runter, sondern es ist so langsam runtergekommen. Und plötzlich ist es dann vor dem Scheideneingang manifest. Also man sagt, dass von den 70-jährigen Frauen viel, praktisch alle Frauen, eine gewisse Senkung haben, wie auch sonst Alterserscheinungen da sind. Oder? Wir haben alle mehr Falten und unser Gewebe ist nicht mehr so straff. Und dann, wenn es vor dem Scheiden führen kommt, dann ist es plötzlich da. Dann sieht man es irgendwie. Und dann realisiert man, okay, oh, ja, ich kann ja nicht mehr so gut beiseln oder die Blase wird nicht ganz leer, ich muss aufstehen und wieder absitzen, da ist irgendetwas, was stört. Aber weil man nicht ein Syngramm hat, dass man sagt, ah, das wird einem überall gesagt, wenn du dann etwas spürst, musst du gehen, ist es dann wirklich überraschend.
Aber es ist ja noch erstaunlich, die Frauen sind ja gerade im Geburtsprozess extrem gut betreut. Wird das nicht angesprochen? Das ist ja etwas, wo man damit muss rechnen.
Das ist wahr. Aber was ich dort immer wieder gemerkt habe, ist, dass die Leute dann einfach nicht aufnahmefähig sind. Also ich sage auch meinen Patienten, beim Heiraten muss der Pfarrer nicht über die Scheidungsrate reden. Und ich glaube, bei einer Geburt ist es eigentlich etwas Erfreuliches. Wir sind immer ein bisschen im Dilemma, dass dort dann die Frage kommt, wo ist die Rolle des Kaiserschnitt? Kann der Kaiserschnitt dem vorbeugen? Bis zu einem gewissen Grad kann er vorbeugen. Aber man sieht im höheren Alter, ab 60, 70, nützt es gar nichts, ob man einen Kaiserschnitt gehabt hat. Weil dann ist das Risiko einfach vom Alter grösser als das von der Geburt. Und es ist auch immer noch schwierig, dort dann, was will man den Leuten Angst machen? Das ist ja dann 30 Jahre später. Bringt in dem Sinn auch nicht so viel. Es ist gut, weil es gibt für Einzelfrauen, die wir immer wieder haben, die sehen wir regelmässig, wo wir jemanden zugewiesen bekommen. Ich habe gerade heute Morgen eine Zuweisung bekommen. Könntest du die Patientin anschauen? Sie hat vor 9 Monaten geboren und hat ein ausgeprägtes Gefühl der Beckenbodenschwäche. Und das war früher, glaube ich, weniger, dass die Leute dann kommen. Und dann kann man dort dann auch Physiotherapie den Weg leiten und die Information bringen. Und viele andere haben dann einfach nichts und sagen, ja, das sagt mir nichts. Oder
ja, das sind wir genau beim Punkt bei dieser Senkungsthematik. Wir wissen jetzt Symptome und dass das so kann sein kann, wenn man da zu dieser Zielgruppe gehört. Was hat man denn für Möglichkeiten? Was könnte man machen?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und eigentlich auch gute Möglichkeiten. Das, was man schon vor vielen Jahren hat, das hat es schon im Altertum gegeben, sind sogenannte Pessar. Da tut man irgendetwas rein, das dann die Gebärmutter oder die Blase stützt. Das kann eine vorübergehende Lösung sein, weil jemand nicht operiert werden kann. Aber sonst gibt es heute gute Möglichkeiten, wo man minimal invasiv, sogar durch die Scheide durch, wo man gar keine äußerliche Narbe hat, einfach die Blase wieder aufhängen kann, wenn man will, die Gebärmutter wieder am richtigen aufhängen. Häufig tut man dann auch die Gebärmutter allenfalls rausnehmen und den Darm wieder reponieren. Und dann gibt es auch noch zusätzliche Verfahren, wo man auch über den Bauch kann kommen kann. Lange Zeit hat man sich erhofft, dass Kunststoff Netz eine Verbesserung bringen, irgendwie, da sind wir eher zurückhaltend. Aber es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten, um etwas zu machen und das Problem einfach zu lösen.
Es ist ein gleicher Komplex, was da passiert bei so einem Eingriff.
Das sagt man auch immer. Also, Beckenbodenchirurgie ist eine anspruchsvolle Chirurgie, weil es ist so wie alles umgekehrt und es tut sich nach außen stülpen. Und man muss es nachher wieder Ruhe tun und kann es rekonstruieren. Darum braucht es ein bisschen Erfahrung. Aber wenn man die Erfahrung hat, merkt man dann plötzlich, dass man das wieder schafft, zum Zurück. Aber der Punkt ist sehr berechtigt eigentlich.
Wie lange muss eine Patientin rechnen, bis da wieder alles einfach gewohnt funktioniert?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch noch wichtig, um sie zu stellen, um auch zu sagen, man ist eigentlich 2 bis 3 Tage im Spital. Vielleicht ist man, also man sagt, die ganze Erholung geht 6 Wochen, weil eigentlich jedes Gewebe im Körper hat etwa 6 Wochen, bis es ganz verheilt ist. Aber die meisten Leute machen in der ersten Woche, sage ich immer, ja, man ist noch ein bisschen im Spital gewesen, noch die Woche im Spital. Die zweite ist ein bisschen müder und ab der dritten Woche machen die meisten Leute alles wieder ganz normal. Aber eben, man geht dann noch nicht joggen, man macht keine Velotour und geht dann nicht schwimmen in den See. Und nach 5-6 Wochen kann man dann alles wieder machen.
Wie macht eine Patientin das schmackhaft? Gibt es da psychologische Trick? Weil es ist ja dann doch irgendwie ein Eingriff, der Angst macht.
Wir versuchen es eigentlich... Das ist eine gute Frage. Wir versuchen es gar nicht schmackhaft zu machen. Mhm. Eigentlich sage ich immer, ich will, dass sie alles wissen, dass sie alles verstehen. Und wir sind ja da alle im Gespräch, sind wir Männer. Es ist eigentlich ein bisschen arrogant, dass wir über so Frauen sagen. Aber wir sagen immer, wir wollen, dass sie alles verstehen. Und dann können sie entscheiden, wenn sie sagen, jetzt bin ich bereit. Also es kann gut sein. Ich habe heute, jetzt, gerade bevor ich zum Interview komme, jemanden gehabt, der eine Senkung hat, der wenig gewusst hat, wo man alles aufgeklärt hat. Und jetzt tut sie mal in Ruhe einfache Massnahmen machen. Sie tut eine Hormonsalbe brauchen, die man der Scheide anwenden kann. Und die wird sich jetzt lange nicht operieren, aber geht beruhigt heim und sagt, du, wenn ich es dann machen muss, weiss sie, woher dass ich muss gehen. Ich weiss jetzt die Risiken. Und dann kann man mit dem wieder weiterleben.
David Scheiner, Inkontinenz, habe ich gar nicht gewusst, aber es gibt verschiedene Formen. Könnt ihr da ein bisschen ausbeindeln, was genau da für Varianten gibt?
Ja, also es gibt mal die sogenannte Belastungsinkontinenz. Das ist die Form, die die Patientin typischerweise erzählt, wenn sie niesen tut, husten tut, wenn sie aufs Tram rennt oder die Stegen runterrennt, wenn sie Einkaufstaschen heimschleppt. Beim Wandern, vor allem dann nach beim Ablaufen, dass dann da immer ständig ein bisschen Urin abgeht. Das kann von wenig Tröpfchen sein bis zu Gutschweiss. Das ist die sogenannte Belastungsinkontinenz, das heisst, da ist der Verschlussmechanismus nicht so gut. Die andere Form, und eben Inkontinenz ist nicht Inkontinenz, ist die sogenannte Reizblase oder überaktive Blase. Wir haben natürlich auch in der Medizin schöne Ausdrücke, Overactive Bladder Syndrome. Das ist die Patientin, die typischerweise sagt, ich kenne jede Toilette in der Stadt. Oder bevor ich rausgehe, muss ich mir planen, muss ich nochmal auf die Toilette gehen. Die Patientin schildert, dass sie ständig auf die Toilette muss, dass sie auch in der Nacht vielleicht häufig aufstehen muss. Oder sogar, dass sie bei Drang Urin verliert. Das heisst, die Patientin kommt heim und bevor sie es auf die Toilette schafft, geht schon ein Tröpfchen oder mehr Urin ab. Das ist die überaktive Blase. Da gibt es eine sogenannte Überlaufblase. Wir haben sie gerade vorher gehabt, von den Senkungen. Mhm. Also wenn eine Senkung sehr ausgeprägt ist, kann es eben auch sein, dass die Harnröhre quasi abknickt und sich die Blase nicht entleeren kann. Und dann läuft die voll und dann schwappt sie immer ein bisschen über. Und da gibt es noch eine vierte Form, die aber in unserer Welt, in der ersten Welt sehr selten ist. Das ist die Fistel. Das ist, wenn es eine falsche Verbindung gibt von der Blase, in die Scheide zum Beispiel, sei es nach einer Bestrahlung wegen etwas Bösartigem oder auch nach einem Eingriff oder in der dritten Welt typischerweise nach Geburt. Und die Patienten verlieren ständig Urin. Das sind so grob die vier Formen. Das Typische, was wir im Alltag haben, ist Belastungsinkontinenz, eben Husten, Nüsse, Lachen oder aber eben die Reizblase.
Gibt es da spezielle Zielgruppen? Oder Leute, die mehr betroffen sind, oder Frauen, die mehr betroffen sind?
Ja, das ist so ein bisschen die abnehmende Jugend. Je älter die Patientin wird, desto eher wird sie auch eine überaktive Blase entwickeln. Patienten, die geboren haben, wir haben es ja da gehabt, so ein bisschen von der Wahrscheinlichkeit oder die Tatsache, geboren zu haben, vaginal, also über die Scheide, verdoppelt das Risiko für eine sogenannte Belastungsinkontinenz. Also einerseits ist es geboren zu haben und andererseits ist einfach das Alter, das zunehmende Alter, das ein Risikofaktor ist.
Gehört man dort die Tabuisierung auch, dass die Frauen absolut Mühe haben, über das
zu reden? Ja, absolut. Also, ich höre auch selber, dass Patientinnen mir sagen, ja, Ärztin, Arzt hat mir gesagt, das sei normal, wir können nichts machen. Mhm. Oder in der Regel kommen sie von sich aus zu uns, weil sie gar nicht über Kollegen oder Kolleginnen zu uns zugeschickt werden, weil wir gar nicht so darüber reden. Das ist natürlich auch für alle ein unangenehmes Thema, das anzusprechen. Also ist aber nach wie vor ein Tabuthema. Es gibt Untersuchungen im Ausland, die gesagt haben, dass etwa jede vierte Frau nur überhaupt einen Arzt aufsucht zu dem Thema. Und es ist etwa jede dritte, vierte Frau, die überhaupt Urin verliert. Also wir sehen, das ist etwas sehr Häufiges und doch wird es so ein bisschen eben unter den Tisch gekehrt.
Dabei gäbe es Möglichkeiten, für das Ganze zu beheben.
Richtig. Und auch da, wir haben ganz viele Optionen. Also wir fangen immer an, wenn es geht, mit sogenannten konservativen Möglichkeiten, also nicht operativ, wie zum Beispiel Beckenbodenphysiotherapie, wo ein Grundpfeiler ist. Bei der Belastungsinkontinenz ist ja häufig die Harnröhre zu wenig unterstützt, wenn man so möchte. Und das kann man mit dem Einsatz von PESA, man hat das vorher gehabt beim Thema von der Senkung, oder speziellen Inkontinenztampon angehen. Damit wird die Harnröhre unterstützt und der Urinverlust reduziert.
Aber das ist etwas, was man dann immer machen muss.
Richtig. Und das ist zum Beispiel die Patientin, die sagt, ja, ich habe das Problem nur, wenn ich joggen oder im Gym bin. Dann kann man das spezifisch für den Moment einsetzen. Wenn eine Patientin vielleicht chronische Husten hat, die sowieso ein Risikofaktor ist dann für Beckenbodenschwäche, wo ständig den Urin verliert, dann gibt es die andere Variante. Dann sind es die operativen Möglichkeiten. Zum Beispiel bei der Belastungsinkontinenz, da haben wahrscheinlich viele schon darüber gelesen oder gehört, das Bändchen einzusetzen, wo man von der Scheide her so ein Kunststoffbändchen unter die Harnröhre implantiert und das tut den Harnröhren unterstützen. Wenn man beim Husten auslachen, dann quasi die Harnröhre gegen das Band drückt, wird der Harnfluss gestoppt. Also ist ein geniales Prinzip, das auch sehr gut untersucht worden ist. Bei der Reizblase wiederum sind es mehr die medikamentösen Optionen, die man dann haben. Das sind Medikamente, die die Blase beruhigen, die machen, dass der Drang ein bisschen später kommt, dass man nicht so häufig auf die Toilette muss, dass man in der Nacht auch durchschlafen kann. Das ist ganz wichtig, dass man in der Nacht nicht ständig verwacht und dann vielleicht noch stolpern tut. Bis und mit Botox zum Beispiel als höhere Option, zum Blasen gezielter zu beruhigen.
Und das wäre ja etwas, was man regelmässig so wie eine Therapie macht.
Ja, man könnte so sagen, eine Tablette ist auch regelmässig, die eingenommen wird, jeden Tag. Das Botox ist in dem Sinne nichts anderes, es ist einfach sehr potent. Man muss es aber invasiv, also man muss über Blasenspiegelung, dass die Blasen spritzen.
Das ist unangenehm.
Das ist unangenehm, braucht eine Beruhigung oder Narkose. Und es hält vielleicht 3, 6, 9 Monate, 1,5, 2 Jahre, das ist also ein bisschen individuell. Aber es ist eine Option, die man hat. Und ich denke, wir haben das auch vorher auch da gehört. Oder? Es ist wichtig, dass unsere Patienten einfach mal wissen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Entscheiden tun unsere Patienten.
Und mit Beratung natürlich. Und auch individuell. Ich nehme an, jede Patientin hat ein andere Voraussetzungen. Oder?
Absolut richtig. Und etwas, was ganz wesentlich ist, natürlich, dass eine Patientin, wenn sie kommt und sagt, sie verliert zum Beispiel Urin beim Joggen, und wenn man dann genauer zulässt, sagt sie, ja, wenn sie mit einem Bächlein entlang joggt, wo sie das Wasser rauschen hört, dann ist es vielleicht etwas Triggerendes, wo plötzlich dann so eine Drangkomponente da ist. Das heisst, man muss auch schauen, dass die Diagnose auch stimmt. Und dann kann man es mit der Patientin korrekt für sie individuell auch angehen und behandeln.
Ein letzter Punkt, den wir noch ansprechen wollen. Wir haben da wirklich nur Zeit, für ein bisschen eine Idee zu geben. Aber ich glaube, wir wissen schon sehr viel mehr, als wir vorher gewusst haben. Ist die Blasenentzündung. Könnt ihr mir vorstellen, das ist ein bisschen weniger tabuisiert. Also das ist jetzt etwas, wo man häufiger hört, hat man das Gefühl. Und es betrifft auch da vor allem Frauen. Was ist da los?
Zu der Häufigkeit ist noch spannend. Es gibt so wie verschiedene Phasen. Was sehr im Bild ist, sind die jungen Frauen, die ständig Blasenentzündungen haben. Das wird auch triggert durch den Geschlechtsverkehr, macht einen enormen Druck in der Beziehung. Wir haben eine extra Spezialsprechstunde, die eine Ärztin macht, Frau Dr. Civiello bei uns. Und die Damen sind wahnsinnig froh um die ganze Beratung rundherum, dass man die Symptome wegbekommt. Lustigerweise steigt es dann an nach der Menopause. Dann kommen plötzlich wieder Blasenentzündungen, wahrscheinlich wegen dem Hormonmangel. Das kann man aber auch recht gut angehen. Und dann gibt es noch mal einen dritten Peak gegen das höhere Alter, 70, 80, wo dann die gleichen Frauen mit der Blasenentzündung nicht mehr das klassische Bild haben, das brennt beim Wasserlösen, muss ständig aufs Häuschen. Das ist ein Horror für jede Jungfrau, die das erlebt. Die Frauen sagen dann nur noch, ich muss ja nachts mehr aufstehen. Oder ich muss mehr bieseln, oder ich bin inkontinent. Mhm. Also dort geht es auch wieder in unserer Arbeit, die wir tagtäglich haben, dann herauszufinden, die ältere Dame braucht nur ein Antibiotikum, dann verschwindet die Inkontinenz wieder. Also das ist sehr vielschichtig.
Aber auch sehr ungerecht, weil es vor allem eben Frauen betrifft. Warum ist es so viel häufiger bei Frauen Blasenentzündung als bei einem Mann?
Das hat ein bisschen mit der Anatomie zu tun. Der Harnröhrenausgang, der ist gerade quasi neben dem Scheideneingang, der wiederum in der Nähe ist vom Anus, vom After. Und dort haben natürlich die Darmbakterien, das sind die typischen Erreger von diesen Blasenentzündungen, wenn man so möchte, ein leichtes Spiel in die Harnröhre und dann weiter in die Blasen aufzuwandern. Und dann kommen aber auch so Risikofaktoren dazu. Wir haben es gehört, einer ist nach dem Wechseljahr der Hormonmangel, wo dann die Scheidenflora nicht stimmt. Da kommt dann das grosse Thema vom Mikrobiom mit ins Spiel, wo dann erleichtert wird, dass die Darmbakterien sich mehr vermehren und eben aufsteigen und dann eben den Blaseneffekt machen. Also primär ist es auch die Anatomie und dann natürlich auch ein Östrogenmangel eben nach dem Wechseljahr. Und die Anatomie können wir nicht wirklich verändern, aber den Östrogenmangel den können wir verändern.
Den kann man supplementieren, oder? Wie
ja, muss man
den
kann das man lokal und zwar Östrogen geben.
Und dann ist es auch so, dass man früher ja sehr häufig immer Antibiotika gegeben hat. Das nehmen die Frauen auch nicht mehr gerne und braucht auch sehr viel Beratung, um die Leute zu informieren. Es gibt gute pflanzliche Mittel, es gibt eine Art es gibt sogenannte Demanose. Früher hat es Preiselbeersaft gegeben, die man sehr verbreitet hat. Es gibt nicht antibiotische Mittel, die man in die Blase rein kann tun. Es gibt also heute viele verschiedene Möglichkeiten. Nicht einfach nur den Griff zum Antibiotikum, weil jedes Antibiotikum, wissen wir heute, fördert auch wieder eine Blasenentzündung und besteht die Möglichkeit von der Resistenz.
Kann man präventiv etwas machen als Frau?
Ja, auf eine gesunde Scheidenflora achten. Wenn es geht, eben Antibiotika zu vermeiden, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt eben die Demanose, das ist so ein Einfachzucker, den man versuchen kann. Das machen dann aber auch die meisten von unseren Patienten, die wir auch sehen, und es hilft halt auch nicht immer. Genug trinken ist sicher etwas Wichtiges, trinken nach Geschlechtsverkehr, wobei da ist die Evidenz, also die wissenschaftliche Lage, auch nicht auf einem soliden Fundament. Aber ich denke, jede Patientin oder jede Frau kann für sich auch schauen, was für sie am besten ist. Also gerade jetzt, wenn es so heiß ist, würde ich einfach mal empfehlen, genügend zu trinken, dass der Urin nicht konzentriert ist und die Bakterien so ein bisschen rausgespült werden.
Daniele und David, danke vielmals für den Einblick. Wir können ein bisschen inspirieren. Jetzt sehen wir eine Palette und haben gewisse Ideen, aber natürlich für weitere Informationen muss man sich beraten von den Fachleuten. Aber es ist so ein Plädoyer, dass das nicht mehr so ein Tabu ist, oder? Das ist, glaube ich, irgendwie die ganz wichtige Botschaft, dass man darüber redet.
Ja, das finde ich auch. Also, es ist ein stilles Leiden, wo jeder in seinem Kämmerli hat, wo man sich nicht getraut, das zu erzählen. Und die Aufforderung ist, tun Sie nicht im stille Leiden, suchen Sie Hilfe. Wir sehen auch Leute, die operiert worden sind, die erzählen es einmal weiter. Wir haben viele Leute, die über Mund-zu-Mund-Propaganda kommen, die uns einfach sagen, du, und plötzlich hat jemand nichts gehabt. Und wenn man dann erzählt, du, ich bin jetzt operiert worden oder ich habe meine Blasenentzündung nicht mehr, dann heisst es sofort, wo bist du denn gewesen? Oh. Und man merkt dann, die Leute haben doch etwas gehabt, wo man vorher gemeint hat, sie haben nichts.
Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien.